zentrales Vorhaben der schwarz-roten Koalition. Die Reform soll kommendes Jahr in Kraft treten. Ziel ist, die Zuständigkeiten von Senat und Bezirken klarer zu regeln und so Doppelstrukturen und lange Planungen für Projekte zu verhindern. Das Vorhaben muss allerdings noch vom Abgeordnetenhaus verabschiedet werden. Dafür sind auch Stimmen der Opposition nötig, weil die Landesverfassung geändert werden soll. Linke und Grüne haben bereits Änderungen gefordert. Sie kritisieren unter anderem, dass der Senat in allen Belangen das letzte Wort haben soll. Die beschleunigte Erwärmung durch den Klimawandel hat nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes schon gravierende Folgen für Deutschland. Seit den 60er Jahren sei jede 10-Jahres-Periode wärmer gewesen als die vorherige, teilte der Wetterdienst in Berlin mit. 2024 sei das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen 1881. Bei Temperaturen und Niederschlag gebe es immer stärkere Ausschläge. Deutschland sei unter anderem mit mehr Hitzewellen konfrontiert als früher. Problematisch sei der Klimawandel auch für die Landwirtschaft in Deutschland. Mehr Sturzfluten, Hochwasser und Dürren seien die Folge, so die Einschätzung des Wetterdienstes. Der langjährige niedersächsische Ministerpräsident Weil gibt seine Ämter ab. Nach Informationen des NDR will sich der SPD-Politiker im Mai als Landesvorsitzender und auch als Regierungschef zurückziehen. Aus Hannover, Annette Deutzkens.
Als so gut wie sicherer Nachfolger für beide Ämter gilt der aktuelle Wirtschaftsminister Olaf Lies. Die Idee hinter dem geplanten Szenario ist, dass Lies so frühzeitig für die kommende Landtagswahl in 2 Jahren in Stellung gebracht werden kann. Erfahrungsgemäß haben Kandidatinnen und Kandidaten deutlich bessere Chancen, wenn sie mit einem Amtsbonus antreten. Der 57-jährige Lies wollte schon 2013 als Spitzenkandidat für seine Partei in den Wahlkampf ziehen, war damals aber an Weil gescheitert. Dieser will sich heute am frühen Nachmittag im Rahmen einer Pressekonferenz äußern.
Die geschäftsführende Bundesinnenministerin Faeser hat die Migrationspolitik der scheidenden Regierung verteidigt. Ziel sei es gewesen, die Zuwanderung von Arbeits- und Fachkräften zu stärken, die irreguläre Migration zu begrenzen und die Schleuserkriminalität zu bekämpfen, betonte die SPD-Politikerin. In allen 3 Bereichen sei man stark vorangekommen. Im 1. Quartal dieses Jahres habe die Zahl der Asylgesuche fast 50% unter der des Vergleichszeitraums 2023 gelegen. Außerdem sei es gelungen, die Zahl der Rückführungen deutlich zu steigern. Der Berliner Senat will den Investitionsstau bei den Universitätsgebäuden in Berlin zügig beseitigen. Dazu soll eine sogenannte Hochschulbaugesellschaft ins Leben gerufen werden. RBB 24 Landespolitik, Ute Schumacher.
Uni-Gebäude sanieren und neu bauen soll durch die Hochschulbaugesellschaft einfacher werden. Denn die soll beispielsweise mehr Möglichkeiten bekommen, Bauprojekte mit Krediten zu finanzieren, Verfahren zu vereinfachen und Kapazitäten effizienter zu nutzen, teilte die Wissenschaftsverwaltung mit. In einem Jahr soll das Konzept der Hochschulbaugesellschaft stehen, sagte die Sprecherin der Wissenschaftssenatorin dem RBB. Getestet werden soll die Idee bereits in diesem Jahr mit Hilfe von 4 Pilotprojekten. Davon gehören 2 zur TU und je 1 zur HU und FU. Die 11 Universitäten Berlins nutzen nach Senatsangaben rund 450 landeseigene Gebäude. Viele davon stammen aus den 60er und 70er Jahren. Weil sie viel Energie verbrauchen, sei es für Berlin auch schwer, seine Klimaschutzziele einzuhalten.
In Myanmar steigt nach dem schweren Erdbeben die Zahl der Toten weiter. Die Militärregierung hat die Zahl der Todesopfer auf etwas mehr als 2.700 angehoben. Etwa 4.500 Menschen sind den Angaben zufolge verletzt worden, mehr als 400 werden immer noch vermisst. Die tatsächliche Zahl der Opfer könnte nach Einschätzung der Regierung noch auf über 3.000 steigen. Rettungsteams arbeiten weiter daran, Überlebende zu finden und zu retten. Hilfsorganisationen sprechen von katastrophalen Verhältnissen. Laut ihren Angaben werden dringend Unterkünfte, Nahrungsmittel und Wasser benötigt. Die politische Lage im Land erschwert die Rettungsarbeiten. Es herrscht Bürgerkrieg in Myanmar. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Am Nachmittag ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt trocken bei maximal 15 Grad. Aktuell in Berlin-Wannsee 11, in Adlershof 13, in Guben 10 und in Spreenhagen 14 Grad. Morgen nach Auflösung von Nebel- und Hochnebelfeldern heiter bis sonnig und trocken bei bis zu 18 Grad. Die Zeit 14.05 Uhr.
Radio 3. Meine Musik mit Kai Lührs Kaiser.
Und ich wünsche Ihnen einen schönen sonnigen Tag. Buffone, ein kleiner Ausschnitt aus dem Don Giovanni von Mozart, und zwar in Gestalt jener Harmoniemusik, die von Joseph Triebensee nach der bekannten Oper für Bläserensemble schon im frühen 19. Jahrhundert erstellt wurde, hier mit Bläsern der Berliner Philharmoniker. Und damit hereinspaziert zur Sendung Meine Musik, dienstags wie immer mit Kai-Lürs Kaiser. Heute ist der 1. April, also aufgepasst, das ändert aber nichts daran, dass morgen, kein Scherz, der 2. April sein wird. Und zwar der 2. April 2025. Auf diesen Tag bin ich gewissermaßen gespannt, denn es handelt sich um den 300. Geburtstag eines der bekanntesten und vielleicht sogar meist beneideten Schriftsteller von allen, nämlich von Giacomo Casanova. Er wird morgen 300 Jahre alt. Kaum einem anderen Schriftsteller gelang es, einen so ikonischen Status zu erreichen wie Casanova, wenn auch um den Preis, dass man ihm eigentlich nicht als Schriftsteller würdigt, sondern eher als Schwerenöter und notorischer Liebhaber des 18. Jahrhunderts. Auch auf die Musikgeschichte hat Casanova eingewirkt, und zwar in Gestalt des eben musikalisch angedeuteten Don Giovanni von Mozart. Diese Oper stellt ein vielleicht sogar karikierendes Porträt des frauenverschlingenden Monsters dar, als welches Casanova gemeinhin gesehen wird. Mehr noch, der Autor Casanova befand sich in beratendem Kontakt mit dem Librettisten der Oper, Lorenzo da Ponte, hat also gewissermaßen die Finger drin in dieser Oper. Nun ist es ja so, selbst wenn Don Giovanni ein Charakter ist, für den, ganz so wie für Casanova, die Erotik ein wesentliches Zentrum seines Lebens darstellt, so sind die erotischen Sänger dieser Partie schon lange völlig aus der Mode gekommen, was uns zu denken geben könnte. Denn man könnte sich ja fragen, was ist ein erotischer Operncharakter wert, wenn man ihn nicht erotisch singt? Eine der raren Ausnahmen eines Sängers des Don Giovanni, dem sich in Erotizis nichts vorwerfen lässt, war und bis zu einem gewissen Grade ist noch heute der italienische Bassbariton Ildebrando d'Arcangelo, eine Bühnenschönheit, wie er im Buche steht. Im persönlichen Umgang übrigens wirkte d'Arcangelo, ich habe ihn mehrfach getroffen, nicht sonderlich anregend, schon wegen der unübersehbar prominenten kleinen Wampe, die sich konterkarierend über seinen Gürtel schob. Auch das soll seine Lehre sein, ist alles nämlich nur Theater.
Thank you.
Wirklich erotisch? Naja, allzu frontal steuert Ildebrando d'Arcangelo auf sein Ziel zu, würde ich sagen. Es ist hier die Sopranistin Moiza Erdmann, ein Brachialerotiker. Den abblitzen zu lassen, eine Freude sein dürfte. Die Stimme d'Arcangelos klang noch dazu schon damals, 2011, ein bisschen schwartig und überhaupt nicht jugendlich. Und das soll ein Schlusslicht der erotischen Don Giovanni-Darstellung sein, die übrigens begleitet vom Mahler Chamber Orchestra unter Yannick Nézet-Séguin. Dann mal gute Nacht. Bevor wir hier aus Anlass des morgigen 300. Geburtstages von Giacomo Casanova einen Schritt weitergehen, sollten wir uns vielleicht kurz fragen, ob die Interpretationsgeschichte dieser Rolle denn wirklich nichts Erotischeres zu bieten hat, was uns auch heute noch ansprechen könnte. Vielleicht wollen wir das übrigens auch gar nicht. Ich aber muss sagen, finde es ein legitimes Vorhaben, mal zu schauen, was diese Rolle eines Vollzeitverführers so hergibt. Nun, es wäre jetzt sicherlich ein leichtes, mit Ezio Pinza oder Cesare Siepi zwei Frontalerotiker der Opernbühne von einst aufs Trapez zu bringen. Sie gehen im Grunde in dieselbe Richtung wie der eben gehörte Ildebrando d'Arcangelo, mit dem Unterschied, dass das Männerbild zu ihrer Zeit noch ein sehr traditionelles war, während d'Arcangelo heute schon ganz schön Mühe erkennen lässt, dieses Männerbild noch in seine Gegenwart hinüberzuretten, ohne sich lächerlich zu machen. Als ein tatsächlich erotisch angeschwärmter, von der Frauenwelt seiner Zeit hochverehrter Sänger war der kanadische Bassbariton George London. Er galt auch optisch für attraktiv, alles ein weites Feld, geben wir ihm eine Chance.
Oh mio tesoro, mi viene a consolare il pianto mio. Se neghi a meditar qualche ristoro davanti agli occhi tuoi morir voglio. Tu c'hai la bocca dolce più che il miele, tu che il zucchero porti in mezzo al cuore. Per gioia mia con me crudele, lasciati almeno veder mio bel amore.
Ja, also ich weiß auch nicht so recht. Das soll ein erotischer Don Giovanni sein. Es war der berühmte, legendäre George London, 1955 mit den Wiener Symphonikern unter Rudolf Moralt. Ja, und wirklich 50er Jahre Erotik, muss ich schon sagen, fast ein Widerspruch in sich. Um keinen Zweifel aufkommen zu lassen, ich finde das einen großen Sänger, aber ihn mir als Verführer vorzustellen, fällt mir doch schwer. Zu aufdringlich, penetrant präsentiert sich seine Sinnlichkeit. Womit ich zum Schluss komme, was die erotischen Qualitäten einer zweifellos erotisch interpretierbaren Figur anbetrifft, nämlich des Don Giovanni, stehen wir heute am Vortag des 300. Geburtstages von Giacomo Casanova absolut auf dem Schlauch. Und auch das mag uns eine Lehre sein. Es gibt vermutlich überhaupt kein Update, keine zeitgenössische Deutung des Verführers, die nicht zugleich eine Denunziation bedeuten würde. Es wäre ja überhaupt kein Kunststück im Don Giovanni heute, schlichtweg den Belästiger, wenn nicht den Frauenvergewaltiger, zu erblicken, als welcher er nicht oder nicht nur gemeint war. Wir haben, so müssen wir feststellen, kaum noch ein positives Bild des Mannes als Erotikon. und ich stehe nicht an, das als Errungenschaft ausgeben zu wollen. Es definiert, wie mir scheint, eher unsere Unfähigkeit, den elementarsten Tatsachen der Geschlechterspannung unvoreingenommen ins Gesicht zu schauen. Kurze Zigarettenpause für danach. Romantischer Walzer aus den drei modernen Klavierstücken Opus 68 eines Komponisten namens Walter Niemann, hier mit Tomasz Kamieniak am Klavier. In Fragen des Erotischen, so haben wir anlässlich der Interpretationsgeschichte des Don Giovanni festgestellt, steht die Welt heute am Vortag des 300. Geburtstages von Giacomo Casanova mit einigermaßen leeren Händen da. Wer den Verführer auf der Opernbühne darstellen könnte und wie, dafür kann ich wenig genug Ansätze entdecken. Nun sehe ich die naheliegendste Reaktion auf diesen Sachverhalt natürlich voraus. Das geschieht Casanova ganz recht. So wird man sagen, der Frauenheld war ohnehin ein übler Finger, wir sind drüber hinaus. Nun, wo sind wir denn hingeraten, könnten wir uns eigentlich fragen. Mit der Digitalisierung der Welt hat einstweilen auch, um es direkt zu sagen, eine massive Sexualisierung der Welt eingesetzt. Ein Großteil heutiger Internetrecherchen gilt pornografischen Inhalten. Nach einschlägigen Statistiken belief sich der Jahresumsatz der entsprechenden in den USA beheimateten Industrie schon vor Jahren auf knapp 3 Milliarden US-Dollar, Tendenz steigend. Unsere Wirklichkeit ist, insofern sie vom Internet gespeist und teilweise auch geprägt wird, in hohem Maße erotifiziert, genauer gesagt pornifiziert oder wie immer Sie das nennen wollen, der prüden Verdrängung von Erotik, zum Beispiel in den Künsten, wie wir das hier gerade konstatieren, entspricht also andererseits die Tatsache, dass dieser Bereich im Übrigen völlig unkontrolliert ins Kraut geschossen ist. Die pauschale Verurteilung des Erotischen kompensiert also, so müsste man sagen, die Verdinglichung und Ausbeutung eines Bereichs, ohne dass man das auf diese Weise in den Griff bekommen könnte. Es kommt noch hinzu, dass wir vielleicht in unserem musikalischen Bereich ratlos und mit leeren Händen vor dem Phänomen des Erotischen stehen. Aber das betrifft nur die Hochkultur. In der Popkultur fällt es überhaupt nicht schwer, erotische Vorbilder für die Gegenwart zu finden und namhaft zu machen, mit den entsprechenden Namen von Schauspielerinnen und Schauspielern, von Popsängerinnen und Popsängern gehen sehr regelmäßig erotische Inhalte und Angebote einher. Das gilt schon für die männlichen Sexsymbole von vor Jahrzehnten, ja, von Mel Gibson über Russell Crowe bis zu David Beckham und Patrick Dempsey, inzwischen auch schon alle etwas in die Jahre gekommen, aber Sie können leicht jüngere Beispiele im Filmbereich finden. Und es gilt auch für deren weibliche popmusikalische Entsprechungen, von Madonna über Lady Gaga bis zu Rihanna oder wie auch immer. An erotischen Vorbildfiguren besteht im Allgemeinen überhaupt kein Mangel, nur bei uns in der Hochkultur ist es anders. Hier kommt eine signifikante Ausnahme. Die Pianistin Martha Argerich galt immer für erotisch. Die Liste ihrer Liebhaber kann sich gleichfalls sehen lassen. Eine Ausnahme ist und bleibt sie auch wohl in dieser Hinsicht.
Thank you.
Auf Radio 3 hören Sie die Sendung Meine Musik, dienstags mit Kailius Kaiser. Heute mit einer monothematischen Sendung zum morgigen 300. Geburtstag von Giacomo Casanova. Erster Satz des Klavierkonzertes von Maurice Ravel, Martha Argerich als Solistin im Jahr 1967. Ich hätte zur Illustration der erotischen Künstlerin, als die Argerich auch heute noch gelten kann, Aufnahmen aus jeder Phase ihrer Karriere heranziehen können. Der Vorteil dieser Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern besteht nur darin, dass damals auch ein Dirigent am Pult des Orchesters stand, der mit Fug und Recht als erotischer bezeichnet werden kann, nämlich Claudio Abbado. Ich glaube, und am Vortag des 300. Geburtstages von Casanova sei es umso deutlicher gesagt, dass wir uns hüten sollten, Vorbehalte gegen das Erotische heute zu generalisieren. Und zwar erst recht, wenn dies aus politischen oder pseudopolitischen Gründen geschieht, denn wir drohen dadurch nur in die prüden, moralistischen Zeiten zurückzuverfallen, die immer schon einer ausgeprägten Doppelmoral Vorschub geleistet hat. Und das nennt man dann heute postliberal. Mit anderen Worten, nichts gegen Casanova. Oft ist sogar ein astreiner Puritanismus althergebrachter Zeiten die Triebfeder hinter den moralinsauren Vorstößen der Gegenwart, seien sie nun auf Casanova bezogen oder worauf auch immer. Doch auch hier würde ich zu der Annahme neigen, Moralismus, also das selbstherrliche Bestehen darauf, auf der moralisch richtigen Seite zu stehen, ist das genaue Gegenteil von Moral. Moralismus hat es nicht auf Gerechtigkeit abgesehen, sondern auf Selbstgerechtigkeit. Hier kommt der wichtigste klassische Komponist der Gegenwart, den wir angesichts seiner vollmundig praktizierten Vorurteile sicherlich nicht als moralisches Vorbild gelten lassen sollten und den das doch nicht davon abgehalten hat, eine größere Rolle im heutigen Betrieb zu spielen als jeder andere Komponist. Übrigens, Erotik spielte bei Richard Wagner, anders als die Liebe, eigentlich überhaupt keine Rolle, oder?
Thank you.
der Höhepunkt des Liebesdiskurses bei Richard Wagner, nämlich im zweiten Akt des Tristan, das Liebesduett zwischen Tristan und Isolde. Hier 1959 formidabel gesungen von Wolfgang Windgassen als Tristan und Astrid Warnay als Isolde, Bamberger Symphoniker unter Ferdinand Leitner. Ein Ausschnitt, den man sich anlässlich des morgigen 300-jährigen Geburtstages von Giacomo Casanova schon gefallen lassen kann. Denn dieses Liebesduett steht bei Wagner einzig da im Hinblick auf Intimität und Dramatik, auch an Ausgesprochenheit. Das Duett ist als auskomponierter Liebesakt zu interpretieren, auch wenn man das vielleicht gar nicht mitbekommt. Nun, wie sexuell explizit der Tristan auch immer gemeint gewesen sein mag, erotisch geht es in Tristan-Aufführungen, ja bei Wagner überhaupt, gemeinhin nicht zu. Die Liebe kulminiert für diesen Komponisten im Tod der Protagonisten als Höhepunkt der Vereinigung. Da bleibt das Erotische auf der Strecke. Ein sehr interessanter Fall. Nicht zufällig hat denn auch die Aufführungsgeschichte Wagners Sängertypen hervorgebracht, den man gewiss Durchhaltevermögen zusprechen mag, gelegentlich auch Humor, aber kein Sexappeal. Signifikante Ausnahmen bestätigen die Regel, als in den 70er und 80er Jahren der Wagner-Tenor Peter Hofmann seinen beneidenswerten Thorax ins Scheinwerferlicht hielt, war die Opernwelt aus dem Häuschen. Man war es nämlich überhaupt nicht gewohnt. Auch Jonas Kaufmann als erotischer Wagner-Held stellt heute noch die Ausnahme, die große Ausnahme von der allgemeinen Regel dar. Und eine erotische Wagner-Heroine? Ich weiß doch nicht so recht, da hatten die Heldinnen bei Mozart eigentlich schon mehr zu bieten, sogar androgyne Züge, zum Beispiel bei Cherubino. Merkwürdig genug, mit dem Siegeszug der Sexualität und der metaphysischen Aufladung des Erotischen bei Wagner, wovon sich wohl sprechen lässt, ging die Erotik selber eigentlich die Luft aus. Satz aus Les Goûts Réunis für zwei Celli von François Couperin mit dem schönen Titel Le Je ne sais quoi, also das gewisse Etwas. Schöne Umschreibung für die nominose Größe des Erotischen, von der man sich insgesamt fragen kann, wo in den Künsten sie eigentlich geblieben ist, seit dem Spätbarock und dem Rokoko, wo es zweifellos noch zu finden war, nicht zuletzt in dem Werk des morgen 300-jährigen Meisters der Rokoko-Literatur Giacomo Casanova. Hier eben hörten Sie eine Cellistin, die es gleichfalls hatte, jenes Je ne sais quoi, nämlich Jacqueline Dupré, 1963 auf dem Kamm einer damals langsam anschwellenden Erotikwelle sozusagen, im Duett mit dem britischen Cellisten William Pleath, der zugleich ihr Lehrer war. Das Erotische versteht sich immer von selbst. So könnte könnte man in Abwandlung eines berühmten Wortes von Friedrich Theodor Fischer sagen, es lässt sich nicht herstellen, ohne dass es billig wird oder aufgesetzt erscheint, eine fragile Angelegenheit. Mag sein, nur frühere Kunstepochen hatten keine Probleme damit. Es ist sicherlich bezeichnend, dass ausgerechnet das Rokoko, also eine Phase des Spätbarock, die von Frankreich ihren Ausgang nahm, mit dem Erotischen zu flirten beginnt, um es altmodisch auszudrücken. Im Rokoko entsteht nicht nur mit Casanovas Geschichte meines Lebens ein Zentraltext des erotischen Diskurses im 18. Jahrhundert. Wesentlich weiter als Casanova geht in derselben Epoche der berühmte Donatien Alphonse François Marquis de Sade mit Werken wie Justine, Juliette und die 120 Tage von Sodome. De Sade wird dabei wesentlich pornografischer als Casanova es war, welch letzterer den Intellektuellen und Feingeist in Wirklichkeit nie verleugnen konnte. Zwar ist die Geschichte seiner Geschichte meines Lebens, solange sie auch ist, immer zugleich eine Geschichte ihrer Zensuren gewesen. Es fehlt aber im Grunde genommen nicht viel, wenn man die bewussten sogenannten Stellen in den 10 Bänden von Casanova herauslässt, auch wenn die einzig vollständige Übersetzung von Heinz von Sauter sicherlich die einzige ist, die man wirklich empfehlen kann. Die ältere von Franz Hessel ist ohnehin vergriffen, von allen anderen sei hier bei dieser Gelegenheit ein für alle Male abgeraten. Casanova war klug genug, um davon ausgehen zu können, dass seine Memoiren umso besser würden. Hier expliziter eher auf sexuelle Details zu sprechen kommt und auch nicht zu sprechen kommt, denn sie sind nicht das Wesentliche. So ist sein Epochenwerk vielmehr ein Panorama der Zeit zwischen 1745 und 1775 im Wesentlichen. Mit 50 Jahren nämlich wollte Casanova seine Memoiren enden lassen, weil er glaubte, das Glück habe ihn zu diesem Zeitpunkt verlassen und als alter Mann habe er sowieso nicht mehr viel zu melden. Casanovas letzte Jahre in Duchzow, also auf Schloss Dux beim Grafen Waldstein, galten denn auch zwar der Niederschrift seines Werkes, waren daneben aber eine Periode beständiger Frustrationen und des generellen Abschiedsnehmens vom Leben. Diese melancholische Seite ist im Buch, wenn man es so liest, freilich kaum anzumerken. Als Klassiker der Memoirenliteratur, der Autofiktion, wie man sagen könnte, sollte man es sicherlich eher als einen Roman betrachten. Casanova kommt mit den eigenen Daten und Erinnerungen selbstverständlich ständig durcheinander. Die Casanova-Forschung hat das inzwischen alles haarklein aufgeklärt. Trotzdem ist Casanovas Autobiografie, wenn man es so nennen will, als ein Werk der Erinnerungskunst bewunderungswürdig. Wichtiger als die erotischen Elemente dürfte die Tatsache sein, dass Casanovas Histoire de ma vie ein durchaus politisches Buch ist. Casanova ging an den europäischen Höfen aus und ein. Er war ein blendender Couseur und lebte sein Leben als Abenteurer im Wesentlichen auf dem gesellschaftlichen Parkett, in dem er davon erzählte. Er traf Friedrich den Großen, Katharina die Große und diverse Schlüsselfiguren des politischen Lebens seiner Zeit und er begegnete ihnen stets auf Augenhöhe. Übrigens sein Gnadenbrot beim Grafen Waldstein. Na klar, damit ist natürlich der Widmungsträger von Beethovens Waldstein Sonate gemeint. Wir hören zur Abwechslung mal nicht den ersten, sondern den zweiten Satz.
Thank you.
Zweiter Satz der Waldstein-Sonate von Ludwig van Beethoven, Introduzione genannt, deswegen führt es eigentlich zu nichts. Der französische Pianist Yves Nat war das im Jahr 1954. Denn Casanova, Hausgast des Grafen Waldstein, also des Widmungsträgers dieser Sonate, seit 1785 war Casanova da und ist dort 13 Jahre später auch gestorben, 1798, und liegt in Duchzow begraben. Casanova also war zwar Venezianer, seine Flucht aus den Bleikammern des Dogenpalastes in Venedig machte ihn zu Lebzeiten zu einer vielbestaunten Zelebrität. Er musste die Details seines Lebens immer wieder erzählen. Casanova indes schrieb seine Memoiren keineswegs auf Italienisch, sondern auf Französisch. Die Histoire de ma vie ist ein Klassiker der französischen, nicht der italienischen Literatur. Übrigens spielte der Mann Violine. Einem anfänglichen Erfolgserlebnis als Geiger schrieb er es zu, dass er dann auch literarisch Erfolg haben wollte. Jenes musikalische Erfolgserlebnis dürfte sich in den späten 30er Jahren des 18. Jahrhunderts ereignet haben. Damals galt Antonio Vivaldi in Venedig als der große Mann des betreffenden Instruments. Sein letztes großes Opus, Opus 12, wurde 1729 publiziert. Da war Casanova 4 Jahre alt. Wenn die Nachrichten kommen, gehen wir raus. Thank you.
Kompositionen eigens fürs Radio. Opern wie diese, der Ozeanflug von Kurt Weill.
Hier ist der Paparazzi.
Die Kammersymphonie Berlin blickt auf 100 Jahre Radiomusik zurück. In ihrer Reihe Funkoper. Selten gespielte Werke von zum Teil heute vergessenen Komponisten. Zum Auftakt der Reihe Franz Schrekers Kleine Suite, Max Butings Heitere Musik und Kurt Weills Ozeanflug. Funkoper, 100 Jahre Radiomusik. Das erste Konzert mit der Kammersymphonie Berlin unter der Leitung von Jürgen Bruns. Außerdem mit dem Radiosprecher Stefan Lang, der Berliner Singakademie und Solisten. Am 8. April um 20 Uhr im Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
15 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Der Berliner Senat hatte am Mittag einstimmig eine umfassende Verwaltungsreform beschlossen. Das Gesetzespaket gilt als zentrales Vorhaben der schwarz-roten Koalition. Die Reform soll kommendes Jahr in Kraft treten. Ziel ist, die Zuständigkeiten von Senat und Bezirken klarer zu regeln und so Doppelstrukturen und lange Planungen für Projekte zu verhindern. Das Vorhaben muss allerdings noch vom Abgeordnetenhaus verabschiedet werden. Dafür sind auch Stimmen der Opposition nötig, weil die Landesverfassung geändert werden soll. Linke und Grüne haben bereits Änderungen gefordert. Politikerinnen von Grünen und Linken fordern den Rücktritt des Präsidenten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, Sommer. Grund ist, dass Sommer gestern bei einer Veranstaltung dafür plädiert hat, das individuelle Grundrecht auf Asyl aufzugeben. Stattdessen sollte es humanitäre Aufnahmeprogramme für Flüchtlinge geben. Die Migrationsexpertin der Grünen, Polat, sagte, es sei nicht tragbar, dass der Präsident einer Bundesbehörde das Recht in Frage stelle. Die linken Abgeordnete Bünger betonte, wer die Kernaufgabe seines eigenen Amtes für falsch halte, sollte zurücktreten. Auch der SPD-Abgeordnete Stegner forderte Konsequenzen. Innenministerin Faeser betonte, das Asylrecht stehe für die SPD nicht zur Disposition. Der langjährige niedersächsische Ministerpräsident Weil will das als Regierungschef und als SPD-Landeschef zurücktreten. Vor der Presse nannte er dafür persönliche, insbesondere gesundheitliche Gründe. Aus Hannover Annette Deutzkens.
Als so gut wie sicherer Nachfolger für beide Ämter gilt der aktuelle Wirtschaftsminister Olaf Lies. Die Idee hinter dem geplanten Szenario ist, dass Lies so frühzeitig für die kommende Landtagswahl in 2 Jahren in Stellung gebracht werden kann. Erfahrungsgemäß haben Kandidatinnen und Kandidaten deutlich bessere Chancen, wenn sie mit einem Amtsbonus antreten. Der 57-jährige Lies wollte schon 2013 als Spitzenkandidat für seine Partei in den Wahlkampf ziehen, war damals aber an Weil gescheitert.
Die beschleunigte Erwärmung durch den Klimawandel hat nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes schon gravierende Folgen für Deutschland. Seit den 60er Jahren sei jede 10-Jahres-Periode wärmer gewesen als die vorherige, teilte der Wetterdienst in Berlin mit. 2024 sei das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen 1881. Bei Temperaturen